DW Menschen und Märkte.
Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Unsere Themen sind heute: keine Rückkehr zur Normalität in China, CO2-Zertifikate für die Schifffahrt, Brasiliens Präsident Bolsonaro legt Hand an indigene Schutzgebiete und Wirtschaftskrise sorgt für eisige Zeiten in Libanons Skigebieten. Mein Name ist Insa Wrede. Über 40.000 Menschen sind mittlerweile mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 900 sind gestorben. Zwar sind die Infektionszahlen zuletzt nicht mehr sprunghaft gestiegen, für die Wirtschaft ist das aber noch kein Grund zur Entspannung. In vielen Unternehmen und Fabriken sind inzwischen die verlängerten Ferien zu Ende. Dadurch könnte sich der Erreger wieder schneller ausbreiten, so die Angst. Steffen Wurzel über ein Land im Ausnahmezustand.
Von einer Rückkehr zur Normalität kann heute in China keine Rede sein. Auch wenn nach den behördlich verordneten Zwangsfeiertagen in vielen Teilen des Landes wieder gearbeitet wird. In der größten Stadt des Landes, in Shanghai etwa, bilden sich seit dem Morgen Schlangen an den Eingängen vieler Bürohochhäuser. Sicherheitsleute messen Fieber, nur symptomfreie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden reingelassen. Jetzt muss ich mich hier noch in diese Liste eintragen, sagt diese Angestellte vor einem Bürogebäude durch ihren Mundschutz hindurch. Erst nachdem sie Namen und Telefonnummer eingetragen hat, wird sie reingelassen. Was das bringe, wisse sie auch nicht, sagt sie. Auch in den Personalabteilungen chinesischer Unternehmen müssen heute massenhaft Dokumente ausgefüllt werden. Die Behörden wollen genau wissen, wer sich wann wo in den vergangenen Tagen wie lange aufgehalten hat. Mitarbeiter, die innerhalb Chinas oder international gereist sind, sind zunächst einmal verdächtig und werden gesondert befragt oder untersucht. Selbst nach Ende der Zwangsferien dürfte es noch Tage oder Wochen dauern, bis in China wieder einigermaßen risikofrei von A nach B gereist werden kann. Das gilt umso mehr für Reisen in andere Staaten. Die USA, Australien, Singapur, Neuseeland, Indonesien und viele weitere Länder lassen bis auf Weiteres niemanden einreisen, der oder die sich zuletzt in China aufgehalten hat. Weil das auch für ausländische Geschäftsreisende gilt, erwarten Wirtschaftsverbände negative Folgen. Joanna Kraft von der Europäischen Handelskammer in Shanghai.
Langfristig kann das natürlich zum Problem werden, dass die Einreisebeschränkungen, die andere Länder eingeführt haben, dazu führen, dass die Mobilität von Managern, die in China ansässig sind, dann eingeschränkt wird, weil sie in diese Länder nicht mehr ohne weiteres einreisen dürfen.
Der Großteil der Coronavirus-Fälle betrifft weiterhin den zentralchinesischen Landesteil Hubei. Chinas Staatsführung zwingt dort mehr als 50 Millionen Menschen, so wenig wie möglich rauszugehen und nicht zu reisen. Die Krankenhäuser in der Provinzhauptstadt Wuhan und in den umliegenden Gebieten sind nach Berichten von Anwohnern überfüllt. Hilfskräfte seien überfordert, heißt es. Chinas Staats- und Parteiführung versucht weiterhin, jegliche Kritik an ihrem Vorgehen in der Viruskrise durch Jubelmeldungen zu übertönen. Die staatlichen Online-Medien und Fernsehsender zeigen Hochglanzaufnahmen neu gebauter Krankenhäuser und hochmotivierte Ärzteteams. In diesem englischsprachigen Clip der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua wird Staats- und Parteichef Xi Jinping als derjenige gepriesen, der an der Spitze des Kampfes gegen das Coronavirus stehe und weitsichtige Entscheidungen treffe. Zu überfüllten Kliniken, überforderten Ärzte- und Pflegerteams, den willkürlichen Ausgangssperren in vielen Landesteilen und anderen Missständen wird in den staatlichen Medien geschwiegen. Auch die Tatsache, dass Xi Jinping sich seit Ausbruch der Coronavirus-Krise nicht ein einziges Mal öffentlich geäußert hat, bleibt unerwähnt.
Steffen Wurzel aus Shanghai. Etwa 90% aller Waren werden mit Schiffen transportiert. Im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln gelten Schiffe als umweltfreundlich, denn sie verursachen pro transportierter Tonne und Kilometer relativ wenig CO2-Emissionen. Während Kohle, Industrie und Verkehr unter Druck stehen, ihren Treibhausgasausstoß zu senken, reguliert Europa die Schifffahrt bisher kaum. So sind die Gesamtemissionen in dieser Branche in den letzten Jahren stark gestiegen, statt zu sinken. Das könnte sich ändern, wenn die Schifffahrt auch Teil des europäischen Emissionshandels werden würde. Annika Krempel.
Viele Schiffe sind wahre Dreckschleudern. Allein die europäische Schifffahrt verursachte 2018 mehr als 130 Millionen Tonnen CO2 und damit mehr als Belgien. Erst seit kurzem müssen Reeder der EU diese Daten melden und international werden nochmal andere Zahlen gesammelt. Um das zu vereinheitlichen, überarbeitet die Kommission derzeit die Verordnung dazu. Allerdings bleibt es bei einer reinen Statistik. Eine Konsequenz für den Klimaschutz zieht sie aus den Zahlen nicht, kritisiert die grüne Europaabgeordnete Jutta Paulus. Sie ist im Europäischen Parlament Ansprechpartnerin für diese Verordnung.
Was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir im Rahmen der Revision dieser Verordnung auch tatsächlich ein Effizienzziel festschreiben wollen und dass wir diese Emissionen auch bepreisen wollen. Es ist nicht einzusehen, dass jeder Sektor seinen CO2-Ausstoß monetär beziffern muss und entsprechend dafür Gelder auch abführen muss. Und die Schifffahrt ist von allem ausgenommen.
Ob Kyoto-Protokoll oder Pariser Klimaabkommen, bislang gibt es für Schiffe keine Ziele, um die Emissionen zu verringern. Künftig sollen aber auch Reeder für jede Tonne CO2 ein Klimazertifikat kaufen müssen, fordert das Parlament. Und zusätzlich müssten Schiffe bis 2030 um 40% effizienter werden. Beides zusammen soll endlich Investitionen anregen.
Bislang war das einfach immer wirtschaftlich nicht sinnvoll, weil Schweröl einfach furchtbar billig ist. Wenn wir jetzt aber dieses Effizienzziel vorgeben, dann werden solche Maßnahmen natürlich plötzlich doch interessant. Denn wenn Sie Ihre Turbinen nicht effizienter machen können, wenn Sie keine effizienteren Motoren einbauen können, sondern wenn Sie eben mit einem alten Schiff festhängen, ist Ihre einzige Option, ich fahre langsamer.
In den 10 Jahren, die Reedereien für die Umrüstung bleiben würden, sei das Ziel durchaus zu erreichen, beteuert Paulus. Das hätten erste Unternehmen bereits vorgemacht.
Wir haben natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, wir unterstützen solche innovativen Lösungen. Wir unterstützen beispielsweise eine Schiffslinie, die sagt, ich mache den Transport zur Insel XY nur noch auf der Basis von Elektro. Wenn wir die Schifffahrt in den Emissionshandel einbeziehen und die Einkünfte zumindest teilweise für einen Innovationsfonds nutzen, können wir solche innovativen Vorhaben auch tatsächlich monetär unterstützen.
Der elektrische Antrieb eignet sich besonders für kurze Wege, also zum Beispiel für griechische Inselfähren. Auf hoher See dagegen muss das Schweröl durch anderen Brennstoff ersetzt werden. An synthetischen Treibstoffen wie Wasserstoff wird derzeit aber noch geforscht. Auch dafür wären die zusätzlichen Gelder willkommen.
Ein Beitrag von Annika Krempel. Brasiliens Wirtschaft hat schwierige Jahre hinter sich. 2015 und 2016 war das Land in eine tiefe Rezession gerutscht. Auch danach stieg das Bruttoinlandsprodukt jährlich um nur etwas mehr als 1%. So steht für den seit einem Jahr regierenden brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro die Wirtschaft an erster Stelle. Und der Amazonas-Regenwald? Der wird zur Rohstoffquelle degradiert. Schon im letzten Jahr wurde doppelt so viel Regenwald abgeholzt wie 2018. Nun geht Bolsonaro noch einen Schritt weiter. Ivo Stefan Marutschik.
Präsident Bolsonaro spricht von einem großen Schritt und von einem Traum, der jetzt wahr werden solle.
Espero que este sonho e pelos votos parlamentares se
concretize. Seine Gegner werfen ihm vor, nun den lange geplanten großen Angriff auf die Gebiete der Indigenen einzuleiten. Der Rechtsaußenpolitiker hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, das die indigenen Gebiete Brasiliens zur Ausbeutung freigibt. Unternehmen sollen in den Reservaten künftig Bodenschätze wie Gold, Erdgas und Öl fördern dürfen. Auch der Bau von Kraftwerken soll möglich werden. Die Indigenen, denen diese Gebiete zugewiesen wurden, müssten zwar gefragt werden, sie hätten aber kein Vetorecht, um die wirtschaftliche Nutzung zu verhindern. Roberto Klein vom Bergbauministerium, das neue Gesetz erarbeitet hat, sagt: Natürlich wird man den Konsens mit den Indigenen suchen. Es wäre schwierig, dort etwas ohne deren Zustimmung aufzubauen. Aber ein Veto haben sie nur, wenn es um Goldabbau durch Nicht-Indigene geht. In der Praxis soll der bestehende Schutz der indigenen Gebiete aufgehoben werden. Es geht um ein Milliardengeschäft. 486 Reservate gibt es über ganz Brasilien verteilt. Viele sind winzig, aber gerade im ökologisch wertvollen Amazonasbecken wurden den Völkern zum Teil auch große Urwaldgebiete übertragen. Das größte indigene Gebiet, das Reservat der Yanomami im äußersten Norden von Brasilien, ist größer als Ungarn. Zusammen nehmen die indigenen Gebiete ein Achtel der Fläche Landfläche Brasiliens ein. Auf diese Reservatsflächen haben Bolsonaro und die Lobbys, die hinter ihm stehen, es abgesehen. Umweltschützer sind darüber entsetzt. Denn bis jetzt sind die indigenen Gebiete gut geschützt. In den meisten Territorien der indigenen Völker sind die Wälder noch weitgehend intakt. Dani Clay Aguiar von Greenpeace sagt deshalb:
O projeto de lei que abre as terras indígenas, a exploração mineral, ao agronegócio.
Der Vorschlag, die indigenen Gebiete für Bergbau, Agrobusiness und Kraftwerke zu öffnen, ist eine große Bedrohung für Amazonien. Er verletzt die Rechte der indigenen Völker, die in der Verfassung verankert sind. Bolsonaro hat für solche Einwände allerdings nur Spott übrig. Und er macht deutlich, dass die Meinung von Umweltschützern ihn nicht interessiert, sondern höchstens nervt. Es wird Druck von Umweltschützern geben. Ach, diese Umweltfans. Irgendwann werde ich sie in Amazonien festsetzen. Sie haben die Umwelt ja so gern. Und dann stören sie hier in den Städten nicht mehr. Das Parlament könnte die Öffnung der indigenen Gebiete noch verhindern, aber dort ist der Einfluss der Agrarlobby und der Industrie sehr groß. Die betroffenen Völker werden bei der Gesetzgebung wie üblich gar nicht gefragt. Ihnen bleibt nur, an die internationale Gemeinschaft zu appellieren. Der bekannte Häuptling Davi Kopenawa reiste deswegen nach Großbritannien. Ich rufe Europa auf, uns zu helfen. Der weiße Mann kommt in mein Haus und zerstört es. Dabei hat er gar kein Recht dazu. Er begeht einen Fehler. Der weiße Mann missachtet die Natur. Nur wir achten sie.
Das war Ivo Stefan Marischczyk über die Ausbeutung des Amazonas-Regenwaldes. Auch im Libanon lahmt die Wirtschaft seit Jahren. Inzwischen geben die Banken kaum noch Dollar heraus und haben strikte Kontrollen eingeführt, um Kapitalflucht zu verhindern. Unternehmen bauen Stellen ab und kürzen Gehälter. Auch in den Bergen des Libanon, im größten Skigebiet des Nahen Ostens, herrscht Eiszeit. Und das trotz Hochsaison. Anna Almeling.
Es ist sehr still in Kafr Devian. Der Schnee türmt sich auf beiden Seiten der Straße. Nur wenige Autos schlängeln sich den Berg hoch. Vorbei an leeren Ferienwohnungen und geschlossenen Hotels. Oben befindet sich das größte Skigebiet des Nahen Ostens, auf knapp 2500 Metern Höhe, mit 80 Pistenkilometern und mehr als einem Dutzend Liften. Heute ist gerade einmal einer in Betrieb. Auch die meisten Geschäfte haben zu. Aber Herr Iskander, braungebranntes Gesicht, dunkles Stirnband, hält die Stellung. Wir vermieten Skiausrüstung für diejenigen, die ohne Equipment kommen, für 20 Dollar oder für 30. Wir haben eine große Auswahl, von ganz einfachen Sachen bis zur Top-Qualität. Wir haben hier auch Skilehrer, das sind alles Profis, sie haben in Frankreich gelernt. Doch die Kunden lassen auf sich warten. Nur vereinzelt fahren Skiläufer die Hänge hinab, steigen wieder in den Sessellift. Die Sonne hat sich verzogen, Nebel umhüllt den Gipfel. Der Wind weht eisig. Doch selbst wenn das Wetter besser ist, blieben die Gäste aus, sagt Herr Iskander. Dieses Jahr kommen weniger Touristen als letztes Jahr, wegen der jüngsten Ereignisse. Seit gut 4 Monaten steckt der Libanon in einer schweren Wirtschaftskrise. Das Land ist hoch verschuldet, die libanesische Währung hat stark an Wert verloren. Viele Menschen mussten ihre Geschäfte schließen, weil sie die Miete nicht mehr zahlen konnten. Woche für Woche protestieren tausende Menschen in Beirut und anderen Städten gegen ihre Regierung und die Korruption. Seit Oktober haben Zehntausende Libanesen ihr Land verlassen, weil sie für sich keine Perspektive mehr sehen. Im Café Diwan El Bayt serviert Madame Suad Spiegeleier, Gurke, Tomate, Oliven und frisches Brot für einen Gast. Niemand verdient im Monat so viel, dass es für die Miete und die Stromrechnung reicht. Wir zahlen das nun aus eigener Tasche. Wenn es überhaupt Arbeit gibt, dann nur für einen Tag am Wochenende oder so. Das Dorfzentrum von Faraya, ein wenig unterhalb des Skigebiets, wirkt wie verlassen. Wo sich früher Autos stauten, die weiter ins Skigebiet fuhren, und Touristen aus der Golfregion zum Essen und Einkaufen unterwegs waren, herrscht heute gähnende Leere. Schon in den vergangenen Jahren hat der Touristenstrom nachgelassen. Aber so schlimm wie dieses Jahr war es noch nie, sagt die Kaffeebesitzerin. Es ist katastrophal. Das können wir doch nicht Geschäft nennen. Man kann es gar nicht mit früher vergleichen. Selbst am Wochenende kommen keine Leute mehr. Alle schließen. Und wer trotzdem aufmacht, macht Verlust. Es gibt nicht mehr genügend Touristen, um wie früher alle Pisten zu betreiben. Wir sitzen hier und langweilen uns. Nur noch ein paar Stammkunden kommen weiterhin nach Faraya, wie Ahmed aus Bagdad. Gerade war er mit einem Freund auf dem Schneemobil unterwegs. Was uns hier in Faraya gefällt, sind der Schnee und die Atmosphäre. Die sind hier ganz besonders. Der Gipfel des Berges, den wir gestern bestiegen haben, das war wirklich das Allerschönste. 2-3 Mal im Jahr fliegt der Iraker in den Libanon, mal privat, mal geschäftlich. Die Wirtschaftskrise im Land schreckt ihn nicht. Nein, gar nicht. Im Irak haben wir ja dasselbe Problem. Trotz der Umstände kommen wir hierher und genießen. Und danach fliegen wir zurück.
Anne Almeling über den Stillstand im Libanon. Mit diesem Beitrag sind wir am Ende unserer Sendung. In der Technik war Jan Winkelmann. Mein Name ist Insa Wrede. Vielen Dank fürs Zuhören und seien Sie morgen wieder dabei.
Das war ein Podcast der DW.